Also danke vielmals, Valerie, Yves, Phil und Judith für den Lobpreis. Wir sind mega dankbar und schätzen das mega. Auch Yves noch in so besonderen Effort heute Morgen. Aus dem Bett, gerade direkt hier mit dem Rollbrett. Das ist wirklich Weltklasse. Genau, wir sind ja in dieser Serie von der Hoffnung, von der Geschichte von der Hoffnung und auch von, wo wir uns einfach auch in diesen Monaten auch mit Hoffnung wollen, auseinandersetzen, weil wir einfach auch gesagt haben, das ist das wahrscheinlich ein Thema, Hoffnung, wo die Gesellschaft braucht, wo wir Menschen letztendlich auch brauchen und wo wir vielleicht auch in einer Gesellschaft leben, wo zum Teil auch, wo uns auch viel Hoffnungslosigkeit begegnet oder vielleicht einfach auch viel vorgespielte Hoffnung, die aber keine Substanz hat. Und heute möchte ich sagen, über das reden, dass eigentlich die Hoffnung wie ein Anker ist für unser Leben. Ich komme nachher dann auf die Bibelstelle zurück, wo das steht. Dass die Hoffnung, die Bibel redet von dem, dass unser Leben soll verankert sein in Hoffnung. Und ich habe im Hiob 8 eigentlich noch einen krassen Vers gefunden. Hiob 8, Vers 11 steht, die Gesellschaft oder die Gott vergessen haben, die haben keine Hoffnung. Und ich finde es noch irgendwie eine krasse Aussage. Es ist kurz und knackig, aber irgendwie stimmt es ja auch, oder? Also es ist, man muss sich ja schon überlegen, in was setzen wir unsere Hoffnungen? Und ich denke es immer wieder auch bei so Kampagnen, der Wahlkampagne und so weiter. Oder? Es hat immer mit dem zu tun, dass Menschen hoffen auf eine bessere Regierung oder sie hoffen auf eine bessere Gesellschaft. Und darum der Slogan, also in dem Kontext, die Gott vergessen, haben keine Hoffnung. Finde ich krass. Und wir haben schon ein paar Definitionen von Hoffnung angeschaut. Und ich möchte auch noch mal eine reinbringen, was Hoffnung nicht ist, was mir auch immer wieder auffällt. Was doch ein krasser Unterschied ist zu Optimismus. Optimismus ist ja so also etwas, wo man sagt, du, es kommt schon gut, oder? Morgen scheint die Sonne, es kommt alles gut. Und ich glaube, der grosse Unterschied zu der Hoffnung ist beim Optimismus, es anerkennt die Realität gar nicht richtig. Man sagt einfach, es kommt schon gut, egal jetzt irgendwie, was da ist, es kommt gut. Und im Unterschied zu der Hoffnung ist, dass die Hoffnung anerkennt, es ist nicht gut. Es ist schlecht. Es ist sehr, sehr schlecht. Darum brauche ich Gott. Und ich glaube, das ist etwas, Hoffnung kommt auch, glaube ich, dort zum Zug, wo wir uns auch entwaffnen lassen. Und ich merke das oft auch, gerade im christlichen Umfeld, vieles ist auch Optimismus, dass man einfach alles überspielt und sagt, es ist schon gut, es kommt schon gut. Aber ich glaube, es ist manchmal sich besser, wenn wir einfach hineinkehren und sagen, so ist es, es ist nicht gut. Es ist scheiße. Aber ich brauche da jetzt eine Hoffnung von Gott, ich brauche jetzt da einen Anker. Und die Bibel zeigt uns eigentlich auch drei Stufen von Hoffnung. Eine Hoffnung im Sinne von einem Wunsch. Das ist eine leichte Stufe von Hoffnung, so in dem Sinn, jetzt vielleicht, wo du da runtergefahren bist mit dem Rollbrett, Yves, und es rot war, du hast vielleicht gehofft, dass es grün wird, oder? Also, aber du bist so schnell gekommen, glaubst du. Genau, bist gerade durchgezogen. Das ist so eine leichte Form von Hoffnung. Das Zweite ist eine erwartete Hoffnung, zum Beispiel, wenn man sagt, ich natürlich mit einem grünen Daumen, das kann Julie bestätigen, wenn ich etwas sehe im Garten und ich hoffe, dass das wächst. Das ist eine Erwartung, die ich dort habe. Aber ich habe etwas dafür da. Aber die Bibel redet noch von einer tieferen Hoffnung, von einer sicheren Hoffnung. Von einer Hoffnung, die man nicht wünscht oder sich etwas erwartet, sondern wo man eine tiefe Gewissheit hat. Und im Hebräer 6, 19 steht das so, diese Hoffnung ist wie ein starker und sicherer Anker für unsere Seele. Also die Bibel redet von einer Hoffnung, die so stark ist wie ein Anker bei einem Schiff. Und was hat der Anker für eine Funktion? Letztendlich, dass er ein Schiff befestigt, dass es nicht abdriftet. Und das Zweite ist, dass es stabilisiert in einem Sturm. Und so sagt die Bibel eigentlich, so soll die Hoffnung auch sein in unserem Leben, dass wir nicht abdriften, sondern dass wir auch stabilisiert sind, wenn es stürmt. Also es ist eine unglaublich starke Aussage eigentlich. Und Julie und ich waren vor ein paar Wochen in Koh Samui und wir haben uns auf das Stand-Up-Paddling und das Kajak ein eingeschossen. Und du merkst, oder die das kennen, wenn es eine Strömung hat, du driftest so schnell ab, oder du musst gar nicht dafür tun, oder? Das ist eigentlich noch krass. Und bist dann völlig an einem anderen Ort, obwohl du das nicht mal paddelt hast. Und ich glaube, es von dem redet die Bibel da, dass es wird unser Leben zentrieren, es wird uns stabilisieren, es wird uns auch Sicherheit geben, dass wir nicht irgendwo umdriften müssen in unserem Leben, einfach gerade von den Umständen in unserem Leben. Also es ist eine ganz starke Aussage da. Und mich dunkt es, gerade in unserer Gesellschaft, vielleicht auch so ein bisschen Y-Generation, ist so, du hast so viele Möglichkeiten, so viele Optionen und dass dich das Leben irgendwo anspült, ist einfach riesig, oder? Das, die Möglichkeit. Und ich glaube, immer wieder auch zu Gott zu kommen, zu wissen, er sagt, seine Hoffnung ist wie ein Anker, der unser Leben auch zentriert, wo uns eine Lebensmitte gibt. Auch das zu wissen, dass auch in den Stürmen des Lebens, dass da eine Hoffnung ist, die unser Leben zentriert. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Stress habe oder herausgefordert bin im Leben, man hat immer solche Strategien, wie man auch sich etwas erhofft, ein bisschen Erleichterung erhofft. Oder? Bei mir ist dann vielleicht einfach mal ein Whisky mehr oder so. Oder mal ein Bier mehr. Und so hat jeder seine Strategie auf sich ein bisschen Erleichterung zu erhoffen. Aber auch dort drin zu verstehen und zu erkennen, dass Gott unser Leben möchte stabilisieren im Sturm und uns Hoffnung möchte schenken. Und die Geschichte, wo noch eigentlich im Hebräer 6 auch gebracht wird, wo Gott ein Beispiel macht. Und ich denke, ich bin also froh, ist das dort drin, ist vom Abraham, von der Story vom Abraham, wo die Hoffnung in seinem Leben erlebt hat. Und ich möchte es lesen, Hebräer 6, 13, wo steht, als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglauben konnte, schwor Gott bei sich selbst. Er versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen, ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität über ihnen. Und ich dachte dann, stopp, den Satz habe ich cool gefunden. Mir ist aufgefallen, auch gerade in der Bank und so, die Leute brauchen eigentlich den Namen Gottes schon noch viel, oder? Auch gerade, wenn sie fluchen, oder? Und das ist eigentlich eine logische Konsequenz, du versuchst dir Autorität zu verschaffen mit so Sachen. Du versuchst dir, dich aufzubauschen. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und seinen Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten. Also der Schreiber vom Hebräerbrief, er nimmt da eigentlich das Beispiel vom Abraham, also seine Lebensgeschichte, seine Reise. Und im Vers 15 steht eigentlich, Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Das ist eigentlich in einem Satz, dass er an dieser Hoffnung festgehalten hat. Und ich habe mich dann nochmal mit dem Leben von Abraham auseinandergesetzt. Es klingt natürlich schon sehr, sehr fromm, jetzt der Vers 15, er hat doch vertraut und hey, es ist alles cool und es ist alles gut geworden. Aber wenn man das Leben von Abraham ja kennt, dann weiß man, dass er ja mega viel Zweifel gehabt, dass er selber nachgeholfen hat mit einem Sohn, mit einer anderen Frau, dass er in Kampf war, dass er in Herausforderungen war, dass er in Zweifel war. Also ich glaube, so eine Bibel von dieser Hoffnung wie ein Anker redet sie nicht von einem astreinen Glauben, dass einfach alles perfekt ist und ich glaube einfach in so einer heiligen Sphäre, sondern es ist, die Hoffnung wird erprobt in den Kampf vom Leben. Und die Hoffnung ist vielleicht mal ein bisschen stärker, spürbar und vielleicht hast du das Gefühl, du driftest völlig ab. Abraham hat das klar auch erlebt mit dem Sohn, mit dem Ismael und so, wo er gar nicht mehr gewusst hat, was passiert. Hat müssen auf die Verheißung warten, bis er 99 geworden ist. Also er war 75, als er die Verheißung bekommen hat. Erst mit 99 ist dann so langsam etwas passiert, oder? Und vorher in dieser Spanne hat er sich selber Hoffnung verschafft. Also ich finde das so gut, die Geschichte von Abraham, dass Gott das da bringt. Und jetzt nicht einfach Jesus, der einfach sauber durchgelaufen ist, sondern ein Mensch mit viel Krätz, mit viel Verletzungen, mit viel auch selber Sachen versucht zu haben im Leben, Sachen zu pushen haben im Leben. Gott sagt trotzdem, er hat vertraut und er hat festgehalten am Leben. Und ich muss sagen, das ist auch viel lebensnäher. Wir alle kennen es, oder? Vielleicht jetzt befassen wir uns mit Gott und denken, ja Herr, das stimmt, du bist meine Hoffnung, mein Anker. Und morgen regt uns der Chef grausam auf oder irgendein Kunde oder irgendein Schüler. Und schon ist die Hoffnung vielleicht wieder weg und du driftest wieder ab. Also ich denke, das ist ja das Leben, das Gott auch zeigt. Er zeigt nicht ein frommes, in einer Blase leben. Sondern er nimmt da bewusst Abraham, wo Krebs hat, wo Schwierigkeiten hat in seinem Leben. Und ich denke, das ist etwas, was mich auch ermutigt, immer wieder zu sagen, immer wieder Momente zu haben, wo ich sage, ja, stimmt Gott, sorry, ich habe es vergessen. Oder sorry, ich bin mich zu weit weggedriftet. Aber ich möchte wieder zurückkommen, mich ankern, mich stabilisieren lassen mit deiner Hoffnung. Ich weiss, am Schluss des Tages wirst du mich heimführen, wirst du mich heimbringen, wirst du meine Frau und meine Familie heimbringen, weil du ein guter Gott bist. Und ich möchte aus einer Umfrage ein paar Punkte herausnehmen, wo Menschen gefragt worden sind, was in ihrem Leben Hoffnungslosigkeit verursacht hat. Und ich möchte dann nachher anhand vom Vater Unser ein paar Gegenantworten geben, ein paar Gegenmittel geben gegen die Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht siehst du dich im einen oder anderen rein, dann nimm einfach das raus, was dir passt, oder was für dich stimmt. Ein Grund in dieser Umfrage, die rausgekommen ist, und das war eine christliche Umfrage in Amerika, was die Fragen gefragt haben. Und eins war, wenn du dich allein und verlassen fühlst. Das kann Hoffnungslosigkeit in deinem Leben verursachen. Und Einsamkeit gibt es ja nicht nur, wenn du einfach irgendwo allein lebst oder einsam bist, sondern du kannst auch unter vielen Leuten sein oder unter vielen Menschen und kannst dich einsam fühlen. Verlassen fühlen. Das war ein Punkt. Das zweite war, Hoffnungslosigkeit stellt sich dort im Leben ein, wo Menschen spüren, sie haben ihr Leben nicht mehr im Griff. Sie verlieren wie die Kontrolle über ihr Leben. Ein dritter Punkt war, wenn Menschen keinen Sinn und keine Bestimmung mehr in ihrem Leben sehen, stellt sich Hoffnungslosigkeit ein. Und wir alle können das vielleicht irgendwo ein Stück nachvollziehen, wenn du eine Bestimmung hast, dann bist du wahrscheinlich meistens, kannst recht weit gehen, kannst vielleicht auch viele Sachen aushalten, vielleicht auch viel Schmerz und so weiter, vielleicht Jamie mit dem Marathon, oder wenn du ein Ziel hast, dann gehst du für das, oder? Aber wenn du das Ziel nicht hast, dann kann sich vielleicht Hoffnungslosigkeit einstellen im Leben. Die vierte Aussage war, wenn du jemanden verloren hast oder etwas verloren hast in deinem Leben. Ein anderer Punkt war, wenn du nicht das hast, was du benötigst. Also im Sinne von, wenn du immer das Gefühl hast, du bist zu wenig gut. Ich bin zu wenig gut für den Job. Oder ich habe zu wenig Geld, um das zu machen. Oder ich komme immer zu kurz. Oder ich bin vielleicht zu wenig intelligent für das. Da kann sich auch Hoffnungslosigkeit einstellen, indem man das Gefühl hat, man genügt nicht. Es langt nicht. Das war eine Aussage. Das eine war, ich glaube, das können wir auch gut nachvollziehen, wenn du etwas falsch gemacht hast in deinem Leben, wenn du etwas so fest bereust oder Schuld oder Scham hast, wo du merkst, das lastet so schwer auf dir, dass sich Hoffnungslosigkeit einstellt. Wenn du von jemandem hart verletzt worden bist. Und das habe ich eine spannende Aussage gefunden. Es haben auch viele Leute gesagt, wenn du irgendwo auf ein Holz weggekommen bist im Leben und du weißt gar nicht, wie du da gekommen bist. Also wie sich die Umstände, wie sich das Leben so verändert hat und du bist auf einem Weg von der Hoffnungslosigkeit. Menschen haben gesagt, wenn du von Angst getrieben bist, wenn Angst der Haupttreiber ist in deinem Leben oder wenn sich alles verloren anfühlt. Und vielleicht siehst du dich im einen oder anderen von diesen Aussagen. Und was ich eine Perle gefunden habe, ist da eigentlich das Vater Unser begegnet auf die Hoffnungslosigkeit sehr, sehr stark. Und ich möchte es mit euch durchgehen, kurz und knackig, aber vielleicht passt dir ein Punkt, dann kannst du den auch noch weiter nachverfolgen. Also wir kennen das Vater unser und es fängt ja an, unser Vater im Himmel. Und ich glaube, auf diese Begegnung, dass wir uns allein und verlassen fühlen, ist das ein starkes Wort, oder? Mein lieber Vater wird mich niemals verlassen. Er wird mich nicht im Stich lassen. Und wir haben starke Indizien auch in der Bibel für das, wo die Bibel auch davon redet, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Dass Gottes Liebe, dass es keinen Ort gibt, wo Gott, der Vater, uns allein lässt. Und wo Jesus ja das sagt, da in Matthäus 6, ist das ja eine unglaubliche, provokative Aussage damals im Judentum, weil niemand hat Gott personalisiert. Und Jesus redet von, Jesus nimmt den weit fernischenden Jahwe in seine Familie und sagt, mein lieber Vater, unser himmlischer Vater. Und er nimmt Gott ganz nahe. Also er hat etwas verstanden von dieser Hoffnung, dass Gott personal ist, dass Gott persönlich ist, meine ich, und dass Gott ganz, ganz tief, ganz, ganz nahe in unserem Leben möchte wirken, dass wir seine Kinder sind. Römer steht es so, dass Gott nicht irgendwo weit, weit weg ist, sondern dass er uns nahe ist und um uns herum ist. Das Zweite war, dein Name soll geheiligt werden. Und in Gottes Namen hat es eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Stärke. Und ich glaube, das ist auch eine Aussage, die wir gegen Hoffnungslosigkeit anwenden können, in dem Sinne, dass wir wissen, dass Gottes Kraft und seine Power grösser ist als letztendlich auch als all unsere Probleme. Er hat das Big Picture, er sieht über unser Leben, er sieht auch schon unser Ende. Und ich glaube, es ist auch eine Begegnung darauf, wenn wir das Gefühl haben, unser Leben ist, also haben wir nicht mehr selber im Griff, dürfen wir wissen, dass sein Name, in seinem Namen ist Kraft, in seinem Namen ist heilig, sein Name soll geheiligt werden, er hat im Griff. Sein Name und Gottes Name hat so viele verschiedene Bedeutungen und so viele Auswirkungen von dem, dass er uns führt und dass er uns Hoffnung gibt in unserer Situation. Dein Reich soll kommen, ist der nächste Satz. Und ich denke, das ist auch etwas Heilsames, dafür zu wissen, Gott hat eine Vision mit dir als Mensch, mit dir als Person. Er hat eine Vision, dass du in seinem Königreich, in seinem Reich, sollst ein Teil davon sein. Er hat eine Vision für dein Leben, er hat einen Plan für dein Leben. Und ich muss das ehrlich immer wieder sagen, das ist für mich auch eine Herausforderung in meinem eigenen Leben, das immer wieder zu glauben, das immer wieder zu hoffen, dass Gott einen Plan hat, eine Berufung hat in unserem Leben. Und Julie und ich, wir haben oftmals sind wir durchgeschüttelt vom Leben und dann müssen wir wieder zusammenkommen und sagen, nein Herr, dein Reich soll kommen, du hast einen Plan und wir wollen ein Teil sein von diesem Plan. Aber ich glaube, es braucht immer wieder auch das Bewusstsein, dass Gottes Reich unter uns ist. Das nächste ist, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich denke, das ist noch krass, also wir haben das ja vorher gelesen, vielleicht gerade in Bezug auf dem, wenn wir jemanden verloren haben, oder etwas verloren haben, dass trotzdem Gott nicht lügt und Gott keinen Fehler macht. Und sich auch auf seinen Willen können verlassen, auch wenn wir nicht immer verstehen, was passiert. Oder was in unserem Umfeld abgeht. Ich denke da auch darauf zu vertrauen, dass sein Wille geschieht. Und ich finde es noch krass, wenn er sagt, wie im Himmel, oder? So auch auf Erden. Wahrscheinlich ist sein Wille nicht immer so umgesetzt, auch da auf Erden, wie es im Himmel ist, oder? Aber ich glaube, da braucht er auch uns auch dazu, dass das kann umgesetzt werden. Und dass wir auch Hoffnung sein können in unserem Umfeld. Das nächste ist das, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist ja eine Aussage, von der Gott hat versprochen, für uns zu sorgen. Das zieht sich einmal durch den ganzen Matthäus durch, dass, dass Gott sich gesagt hat, ich will euch versorgen. Ich kenne euch, ich will euch versorgen. Und ich denke, auch das ist ein Gegenmittel zu dem, dass man sagt, ich genüge nicht, es langt nicht, ich habe zu wenig Ressourcen, ich habe zu wenig Intellekt, ich packe das nicht. Und ich glaube, es da immer wieder auch zu kommen und zu sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, reinzuhalten und zu sagen, ja, Gott, und ich finde es cool, dass es täglich ist. Es ist nicht wöchentlich, jährlich oder so, sondern es ist täglich, dass wir können sagen, ja, Herr, du versorgst mich am heutigen Tag. Und vielleicht müssen wir auch Tag für Tag nehmen in unserem Leben, weil einfach Challenges zu gross sind, einfach vielleicht für das ganze Jahr zu vertrauen. Aber Gott sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich glaube, es immer wieder können sagen, Gott, versorge uns, oder versorge mich am heutigen Tag mit dem, was ich brauche. Und ich denke, es redet stark gegen das, zu sagen, ich packe es nicht, ich kann es nicht, dürfen zu wissen, Gott versorgt. Und Gott wird Türen auftun, die vielleicht nur er kann auftun oder schliessen, die nur er kann schliessen. Das nächste ist das, und vergib uns unsere Schuld. Und ich denke, das ist auch etwas Starkes, wenn wir spüren oder wissen, wir haben etwas falsch gemacht in unserem Leben, oder wir haben Sachen in unserem Leben, oder Weg eingeschlagen in unserem Leben, wo wir Schulden von uns geladen haben oder Schwere auf uns geladen haben, dürfen zu wissen, dass Gott vergibt. Dass er unsere Schuld vergibt, dass er uns persönlich vergibt. Und ich merke das selber in meinem eigenen Leben. Mir fällt es einfach, anderen Menschen zu vergeben als mir selber. Ich bin oft härter mit mir selber. Und einfach auch dort die Vergebung von Gott zuzulassen und zu sagen, Herr, befreie mich auch von dieser Schuld oder von Sachen in meinem Leben, die nicht gut gelaufen sind. Und sich auch zu versöhnen lassen mit Gott und mit sich selber. Also ich denke, dort drin liegt eine grosse Kraft und eine grosse Stärke, dürfen versöhnt sein mit sich selber. Versöhnt sein mit Gott, mit sich selber und der nächste Punkt kommt dann auch mit seinen Mitmenschen. Ich glaube, es ist unglaublich kraftvoll, dürfen zu wissen, ich bin im Reinen mit Gott, ich bin auch im Reinen mit mir selber. Und ich glaube, es braucht es auch immer wieder, die Reflexion oder die Einsicht. Und der nächste ist natürlich ein Knackiger, oder? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, gerade im Kontext von der Hoffnungslosigkeit, wenn du vielleicht hart verletzt worden bist von jemandem. Und ich muss sagen, der ist die Latte schon sehr hoch gesetzt von Gott, oder? Aber dass Gott eigentlich, dass Jesus eigentlich sagt, Gott wird für meine Gerechtigkeit sorgen. Da gibt es ein paar klare Bibelstellen auch im Hebräer, oder? Dass wir nicht so uns sollen rächen und so weiter, oder? Ich muss sagen, ich finde das knackig. Es ist herausfordernd, oder? Weil am liebsten zum Teil bist du vielleicht so verletzt oder so verrückt, dass du einfach anderen am liebsten aus dem Grind wirst hauen, oder? Also, ich bin so, ich habe noch ein bisschen Blut in mir und so. Aber ich glaube es auch, da liegt ja auch ein Segen drauf und auch eine Hoffnung drauf, dass wir nicht selber für unsere Gerechtigkeit sorgen müssen, sondern dass Gott für Gerechtigkeit wird sorgen. Und wahrscheinlich haben wir zum Teil auch noch ein recht so ein bisschen europäisches Verständnis von Gerechtigkeit, oder? Ich glaube, Gott hat da nochmal ein bisschen anders, aber am Schluss, denke ich, wird er fürs Rechte sorgen, fürs richtige Sorgen in unserem Leben. Und das dürfen wir auch ihm überlassen. Und Vergebung, anderen Menschen zu vergeben, ist auch eine riesige Freiheit. Und da kommt auch eine Hoffnung wieder rein, dass etwas weitergehen kann. Das nächste ist das, führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, es ist auch nochmal so ein Anker in unserem Leben, wo wir können setzen können, um zu sagen, Herr, ich möchte nicht abdriften in meinem Leben, sondern führe mich nicht in Versuchung, oder der Papst hat gesagt, führe mich in der Versuchung, oder? Er leitet das so aus. So oder so, denke ich, ist es ein gutes Gebet, um zu sagen, Herr, ich möchte mich verankern lassen in dir und ich möchte dich bitten, dass ich auf dem Weg mit dir bleiben darf, dass ich nicht abdrifte. Noch die zwei letzten, sondern erlöse uns vom Bösen. Ich denke, das ist auch eine gute Begegnung auf das, dass wenn Menschen von Angst getrieben sind. Ich meine, Angst kann auch eine unglaublich böse Kraft entwickeln in unserem Leben, auch eine lähmende Kraft entwickeln. Und dort hinein zu beten und dafür zu wissen, erlöse uns vom Bösen, heisst schlussendlich auch, dass Gott grösser ist und stärker ist als all unsere Ängste und unsere Sorgen. Erlöse uns auch von diesen bösen Gedanken, von diesen Ängsten, die wir haben in unserem Leben. Ich denke, da kommt auch eine Hoffnung. Ich merke so oft auch in meinem eigenen Leben, wenn ich angstdominiert bin, durch Angst gelähmt bin in meinem Leben, da fehlt mir auch die Hoffnung. Und es kann einem also krass die Lebensfreude rauben im eigenen Leben. Und dort einfach dürfen zu beten, Herr, erlöse mich auch von diesen bösen Gedanken, erlöse mich von diesen bösen Sachen in meinem Leben, schenke mir deine Hoffnung, schenke mir deine Freude und den Glauben, letztendlich. Und vielleicht das noch als Einschub, wir können gar nicht glauben, wenn wir keine Hoffnung haben in unserem Leben. Oder? Die Bibel redet sehr, sehr stark über das. Wenn du nichts hast, wo du darauf hoffen kannst, wirst du auch nicht glauben können. Und ich glaube, so da dürfen wir die Hoffnung sehen für unser eigenes Leben. Gott hat Hoffnung für unser Leben. Wir dürfen auf das Vertrauen, das Glauben, mit dem können wir sicher auch Ängste überwinden. Und das Letzte ist das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich denke, das ist letztendlich auch ein eschatologischer Trost oder ein Trost, der über das Leben ausgeht, dafür zu wissen, das jetzt ist nicht das Ende der Geschichte. Auch eben, wenn die Hoffnungslosigkeit in deinem Leben ist, es fühlt sich alles verloren an. Ich glaube, es zeigt Gott uns auch immer wieder einen Weg über unsere Situation aus. Auch sogar über uns, über den Tod aus, wo er sagt, dass sein Reich und in Kraft und in Ewigkeit und in Herrlichkeit auch soll kommen und soll erstrahlen, gibt uns auch nochmal eine Hoffnung über den Tod aus. Und ich möchte es so machen, ich möchte das Vater unser nochmal lesen, einfach als Gebet und oder vielmehr vielleicht auch beten, man liest es ja so schnell, oder? Vielleicht das Beten. Und wenn du willst, bist du herzlich eingeladen, dann noch das Abendmahl einzunehmen, so vielleicht auch in dem Kontext von dem, was du gehört hast und das einfach reflektierst mit Gott und betest mit ihm zusammen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.